10 Gründe, warum Prophetie für jeden wichtig ist. Grundsätzlich müssen wir heute Morgen zuerst einmal die Frage beantworten, was ist unter Prophetie zu verstehen? Zum einen möchte ich betonen, biblische Prophetie ist im Voraus aufgezeichnete Geschichte. Mit ihr schenkt uns Gott eine Zusammenfassung seines Heilsplans, des göttlichen Heilsplanes. Jesaja, einer der größten Propheten des Alten Testaments, erfasst das in Kapitel 46, die Verse 9 bis 11, wie folgt zusammen. Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst, ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei, ich habe es geplant und ich vollbringe es. Zum anderen ist es auch wichtig zu verstehen, dass es zur Zeit der ersten Gemeinde eine Gabe der Prophetie bzw. der Weissagung gab. Paulus spricht darüber in 1. Korinther Kapitel 12. Was ist damit gemeint? Hier ging es aber nicht darum, zukünftige Ereignisse vorauszusagen, sondern in die damalige Gemeindesituation Unterweisung zu geben. Wir müssen verstehen, dass zum Zeitpunkt der ersten Gemeinde, der Entstehung, der Gründung der ersten Gemeinde, die Lehrbriefe des Neuen Testaments noch nicht geschrieben waren. Aber die Gemeinde hatte Fragen, Fragen über das Zusammenleben, Fragen über die Ehe, über die Familie, im Umgang mit Ungläubigen und so weiter. Wir, wenn wir solche Fragen haben, können heute im Wort diese Antworten finden. Die erste Gemeinde hat das nicht. Und um diesen Mangel zu beheben, bevollmächtigte der Herr Männer mit dieser Gabe autoritativ in diese besondere Gemeindesituation von Gott her Unterweisung zu geben. Mit der vollständigen Niederschrift des Neuen Testaments und mit dem Aussterben der Apostel ist auch diese Gabe ausgestorben. Heute haben wir das vollständige Wort Gottes, das uns in allen Fragen der christlichen Lehre und des christlichen Lebens verbindlich unterweist. Und deshalb benötigen wir heute diese Gabe nicht mehr. Wenn wir heute also über Prophetie reden, dann tun wir das immer aufgrund dessen, was Gott uns in seinem Wort offenbart hat, beziehungsweise was Gott uns über die Zukunft sagt. Warum ist Prophetie für jeden wichtig? Diese Fragen möchten wir aufgrund dieser Verse, die Patrick vorhin gelesen hat, beantworten. Wir sehen darin 10 Gründe, warum Prophetie für jeden wichtig ist. Ich denke, es gibt natürlich noch viel mehr, aber ich habe jetzt mal mich auf 10 Punkte beschränkt für heute Morgen. Ich denke, das passt gerade. Also, der erste Punkt, warum Prophetie wichtig ist, weil sie auf Fakten basiert. Das ist dieser Vers 16. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen. Wenn immer ein Bibeltext ein einleitendes Bindewort hat, so grammatikalisch sagt man eben eine Konjunktion, wie hier dieses denn am Anfang des Verses, dann ist das immer ein Hinweis auf den Kontext, das heißt auf das, was gerade eben gesagt wurde. Und was steht im Vers 15? Dort sagt Petrus: Ich will dafür Sorge tragen, dass sie euch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Jederzeit diese Dinge in Erinnerung. Das war sein Anliegen. Und was sind denn das für Dinge? Das führt eben Petrus hier in unserem Textabschnitt aus. Es ist das prophetische Wort und damit verbunden die Erwartung der Wiederkunft Jesu. Beachten wir, was Petrus hier sagt. Ihr sollt euch jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen. Was? Das prophetische Wort, wie wir gleich noch sehen werden. Petrus, er selber, er lebte in dieser brennenden Erwartung auf die Wiederkunft seines Herrn. Und mit diesem, seinem letzten Brief, diesem zweiten Petrusbrief, wollte er dafür Sorge tragen, dass die Briefempfänger, weil er eben auch die menschliche Natur des Vergessens, des Gleichgültigwerdens kannte, er wollte dafür sorgen, dass sie jederzeit daran erinnert werden, dass Jesus wiederkommt. Aber genau diese Frage, beziehungsweise genau diese Wahrheit wird in Frage gestellt. Manch einer denkt, ach, das kann man doch nicht so genau wissen. Das ist doch vielleicht eine weitere Legende oder wie es hier im griechischen Urtext heißt, ein Mythos. In allen Völkern gibt es Mythen und Sagen, also klug ersonnene, wie Petrus das hier sagt, aber unwahre, künstlich erdichtete Geschichten und Erzählungen. Und es gibt auch Theologen, die genau das behaupten. Der anglikanische Bischof John Arthur Thomas Robinson, der ist 1983 gestorben, heute weiß er es besser. Er rief in seinem Buch die Christen auf, den angeblichen Sachverhalt zu erkennen, dass vieles in der Bibel mythologisch sei. Und seht ihr, was hier passiert, ist etwas Groteskes. Hier macht der Mensch sich nämlich auf und sagt, das hier, das ist mythologisch, das kann man nicht ernst nehmen, aber das hier, boah, das ist gut, das passt uns. Also er macht sich zum Richter über Gottes Wort, anstelle, dass er sich unter das Wort stellt. Und seht ihr, das Gegenteil ist wahr. Die Bibel ist eben kein Sammelbuch von Märchen und menschlichen Vorstellungen von Gott. In verschiedenen Redewendungen sagt das Alte Testament 3808 Mal, dass es die ausdrücklichen Worte Gottes übermittelt. 3808 Mal heißt es, dies ist das Wort des Herrn, so spricht der Herr, ich der Herr sage euch, 3808 Mal. Liebe Freunde, wie kann man dieses Wort denn als Wort Gottes annehmen, ohne das zu berücksichtigen? Und diese Worte Gottes sind im Lauf der Geschichte nicht etwa verändert worden, wie manche behaupten. Die Zeitschrift Faktum, die hat im Jahr 2004, Ausgabe 02, einen sehr, sehr trefflichen Kommentar diesbezüglich geschrieben. Da heißt es, der Handschriftenbefund der Bibel ist um ein Vielfaches besser als bei jeder antiken Schrift. Über die gallischen Kriege im ersten Jahrhundert existiert nur gerade der Bericht von Cäsar. Ohne seine Schrift hätten Historiker keinerlei Aufzeichnungen dieser Kriege. Doch Cäsars Originalschrift existiert nicht mehr. Lediglich 10 Kopien davon blieben übrig und diese wurden so zwischen 900 und 950 nach Christus geschrieben. Trotzdem gelten diese Dokumente, diese 10, als Darstellung historischer Fakten. Liebe Freunde, von der Bibel existieren über 14.000 alttestamentliche Handschriften. Viele stammen sogar aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Und es gibt über 5.300 Handschriften des Neuen Testaments. Davon würden nahezu 800 vor dem Jahrtausend nach Christus verfasst. Liebe Freunde, es ist unbegreiflich, warum die historische Zuverlässigkeit in Frage gestellt wird. Ja, diese 10 Kopien von dem gallischen Krieg von Cäsar, ja, das sind historische Fakten. Aber die Tausenden von Handschriften, ja, das weiß man nicht so genau. Seht ihr, wie unredlich das ist? Unabhängig davon, wie man zum Inhalt steht, aber allein von den Dokumenten, von den Handschriften her. Es gibt keinen Beleg, nicht einen einzigen, dass die frühe Kirche die biblische Beschreibung von Jesus geändert haben könnte. Liebe Freunde, liebe Geschwister, die biblischen Aussagen über die machtvolle Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus sind faktenbasiert und keine Legende. Und deshalb betont Petrus als zweites, biblische Prophetie ist wichtig, weil sie auf Augenzeugen beruht. Er sagt hier, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Nun, worauf bezieht sich hier Petrus? Auf dieses gewaltige Ereignis der Verklärung Jesu. Matthäus berichtet es im Kapitel 17 ab Vers 1 wie folgt. Und nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Etwas ganz, ganz Einmaliges, etwas Besonderes. Und es war eine Vorausschau auf die Wiederkunft des Herrn Jesus. Nun gibt es für einen Mythos, für eine Legende gibt es eben keine Augenzeugen. Hier aber sind es deren 3, Petrus, Jakobus und Johannes. Sie sollten aus allererster Hand wissen, dass Jesus wiederkommen wird. Nur so nebenbei war der Berg natürlich nicht heilig, sondern wurde es in diesem Moment, als der Herr für einen Augenblick verherrlicht wurde. Und so ist es immer auch bei uns in Situationen, wo der Herr ist, dort ist es heilig. Und wir sollen natürlich dementsprechend auch heilig sein. Mit diesem hohen Berg ist mit größter Wahrscheinlichkeit nicht der Tabor gemeint. Der Tabor sieht sehr eindrücklich aus, hier in diesem Jezreel-Tal, aber er ist nur 588 Meter hoch, also nicht wirklich hoch, aber durch seine Form und durch seine Lage ist er natürlich sehr, sehr eindrücklich. Das Jezreel-Tal, das hier so friedlich in der Morgendämmerung liegt, das ist das biblische Harmageddon. Hier fand die erste dokumentierte Schlacht der Antike statt, ungefähr 1500 vor Christus, eine Schlacht von Ägyptern gegen die Syrer in Megiddo. Und hier wird auch die letzte, jetzt schon dokumentierte Schlacht der Weltgeschichte stattfinden. Am Ende der Endzeit, wenn sich alle Nationen gegen Israel und letztendlich gegen den Gesalbten Israels aufmachen und man glaubt es kaum, das Blut wird bis zu den Zäumen der Pferde erreichen, also ungefähr 1,20 Meter. Es wird eine schreckliche Schlacht werden. Napoleon sagt schon, das hier ist, als er in Akko gelandet war und dann diese Ebene sah, das ist wie geschaffen für eine Schlacht. Er hat gesagt, das ist das größte Schlachtfeld der Welt, das er sich hier vorstellen kann. Also, das hier nur so nebenbei, dass wir uns nicht verführen lassen und diesem unglaublich schönen, friedlichen Bild, da kommt noch vieles auf Israel zu. Zurück zum Berg, das war natürlich, man nimmt an, der Hermon. Hermon, 2814 Meter über Meer, ist natürlich nichts im Vergleich zu unserem Matterhorn mit 4478. Aber für den Nahen Osten doch etwas Gewaltiges. Und man nimmt das deshalb an, weil auch hier, der hat keinen Pointer. Auf der rechten Seite, ungefähr dort, wo der Baum anfängt, dort ist Caesarea Philippi. Und in Kapitel 16 von Matthäus ist Jesus mit seinen Jüngern in Caesarea Philippi. Und dann heißt es, und nach 6 Tagen ging er auf den Berg. Und das würde dann eben gerade auch passen. Deshalb nimmt man an, dass das dieser hohe Berg ist. Und ihr fragt euch vielleicht, ja, wieso sind die Berge so wichtig? Ist das alles so bedeutsam? Nun, ihr müsst wissen, die Berge spielen in der Prophetie eine große Rolle. Wie heißt es denn von Jesus in Zacharia 14, Vers 4, wenn er wiederkommt? Seine Füße werden stehen auf dem Berg, der vor Jerusalem liegt, nach Osten, auf dem Ölberg. Das ist kein KI-Bild oder nachträglich bearbeitet. Solche das ist ein Sonnenaufgang, gibt es eben im Heiligen Land in Jerusalem. Und es zeigt uns etwas von dieser herrlichen Majestät, wenn Jesus Christus wiederkommen wird in großer Kraft und Herrlichkeit. In unserem Text heißt es ja, wir haben seine herrliche Majestät gesehen. Dieser seltene Ausdruck, herrliche Majestät, wird im Neuen Testament nur für die göttliche Herrlichkeit verwendet. Und auf Griechisch heißt es Megaloites, also ein Vorschau auf das absolute Mega-Ereignis, wenn Jesus offenbar wird auf den Wolken des Himmels und wie gesagt in großer Kraft und Herrlichkeit erscheint und dann von Jerusalem aus das tausendjährige Reich aufrichtet. Und unser Text beinhaltet das entscheidende Zeugnis des Vaters. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Petrus hat also mit dem Verklärungserlebnis eine Vorschau auf die Wiederkunft erhalten und sowohl sichtbar als auch hörbar. Aber er weiß, letztendlich verblassen Erlebnisse, Erinnerungen und Erfahrungen. Sie haben keinen bleibenden Wert. Der heimgegangene amerikanische Bibellehrer John MacArthur hat einmal gesagt, es war ein überwältigender, noch nie dagewesener und ganz naher Blick auf die Herrlichkeit des Himmels, buchstäblich. Petrus sagt jedoch weiter, dass das geschriebene Wort Gottes noch zuverlässiger ist als eine Erfahrung derartigen Ausmaßes. Das ist wichtig zu verstehen, wenn Geschwister und Freunde kommen und von ihren Erfahrungen und Erlebnissen bringen. Liebe Freunde, Gottes Wort, das ist viel, viel wichtiger, zuverlässiger und beständiger. Gottes Wort bleibt. Und nur deshalb und darum haben wir Sicherheit. Und das führt uns zum dritten Punkt. Prophetie ist wichtig, weil sie Sicherheit gibt. Petrus sagt es hier so schlicht. Und so halten wir nun fest. Wenn ich unseren Gang als Christen in der Endzeit mit einem Gang über eine Seilbrücke mal vergleichen darf. Ja, was musst du tun, wenn du so eine schaukelnde Seilbrücke überqueren willst? Was gibt dir Sicherheit, dass du über der tosenden Schlucht dennoch das sichere Ende erreichen wirst? Ja, du gehst lässig drüber. Ja, ist ja super hier und schön. Und du hältst dich fest und dann hoffentlich halten die Seile. Oh, nicht zu fest runtergucken, nur nach vorne, hoffentlich. Am Handlauf festhalten. Und das sagt hier Petrus. Wir halten fest. Eigentlich hat es die Bedeutung von einem Komparativ, also von einem Vergleich, von umso fester, einer Steigerungsform. Prophetie in diesem Kontext ist zuverlässiger als alle überwältigenden geistlichen Erlebnisse. Prophetie ist autoritativer, vollständiger und dauerhafter als jede persönliche Erfahrung. Und genauso gewiss, wie sein erstes Kommen war, wird auch sein zweites Kommen sein. In aller Unsicherheit der Endzeit brauchen wir diesen festen Halt, diese Sicherheit. Ohne Prophetie wüssten wir nichts Gewisses über unsere Zeit, warum unsere Welt moralisch, ethisch, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich aus dem Ruder läuft. Wir hätten keine Ahnung, wieso die ganze Welt sich gegen so ein kleines Volk Israel aufmacht. Wir wüssten nicht, warum die UN-Strafgerichtshof Anklage erhebt wegen Genozid, obwohl im Gazastreifen wegen dem Geburtenüberschuss eigentlich die Bevölkerung zunimmt. Und die Welt nennt das Genozid und hat dann irgendwelche Erklärungen. Das ist furchtbar. Aber liebe Freunde, die Welt hat keine Erklärung. Wir haben die Erklärung, dass es ein geistlicher Kampf ist, dass es darum geht, die Zukunft Israel zu verhindern und damit die Wiederkunft Jesu zu vereiteln. Wir wüssten nichts Gewisses über die kommenden Ereignisse und vor allem über das Ende. Das wäre doch schrecklich. Wir wüssten nur einen Teil, aber nicht, wie es ausgeht. Liebe Freunde, es kommt gut. Für das ist das Buch der Offenbarung geschrieben. Gott hält den Sieg und Gott wird alles zu seinem Ende führen. Und zwar genauso, wie er es gesagt hat. Darum halte fest an der tröstlichen Gewissheit, Jesus kommt wieder. Wenn ich das mal vielleicht ein wenig praktisch anwenden darf, der heutige Trend ist doch, alle Traditionen loszulassen, endlich frei zu werden von Ballast und Konvention und sein auch christliches Leben zu genießen, wie es gerade angesagt ist und wie es jetzt einfach passend ist. Liebe Freunde, die Bibel sagt genau das Gegenteil. Halte fest, insbesondere am prophetischen Wort. Das allein gibt Sicherheit. Petrus fährt nun fort und präzisiert, dass Prophetie wichtig ist. Und das ist unser vierter Punkt, weil sie absolut zuverlässig ist. Wir halten fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Damit ist in erster Linie das ganze Alte Testament gemeint. Alles, was Gott bis dahin gesagt hat, ist durch und durch zuverlässig und wir dürfen ihm 100% vertrauen. Petrus selber hat das ja erlebt und zwar sehr persönlich, wie sich durch die erste Ankunft Jesu über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament wortwörtlich erfüllt haben. In unserem Text zusammen geht es aber insbesondere um die prophetischen Aussagen bezüglich unserer nahen Zukunft, wenn der Herr kommt. Und diese sind genauso zuverlässig. Liebe Freunde, die Bibel ist das einzigste Buch mit ausschließlich zuverlässigen prophetischen Aussagen. Beachten wir, dass ungefähr 28% der Bibel zum Zeitpunkt, als sie geschrieben wurden, prophetisch waren. Biblische Prophetie muss also für Gott ganz wichtig sein, dass er uns so reichlich damit beschenkt. Die Bibel enthält 6408 Verse mit prophetischen Angaben. Von denen haben sich bisher 3268 erfüllt. Und zwar nicht irgendwie, sondern präzise. Während die anderen restlichen Prophetien noch zukünftige Ereignisse betreffen. Und das Erstaunliche dabei ist, dass keine Voraussage verändert eingetroffen ist, keine einzige. Und seht ihr, das gibt es in keinem anderen Buch der Weltgeschichte. Um die Wahrscheinlichkeit zu erklären, dass sich diese Prophetien zufällig erfüllt haben, hat einmal der Evangelist, der Professor Dr. Werner Gitt, den wir ja hier auch schon genießen durften, hören durften mit Evangelisation, der ehemalige Direktor der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig, der hat das in einem anschaulichen Vergleich dargelegt. Der konnte ja gut rechnen. Stell dir einen Ameisenhaufen vor, in dem sich unter den vielen schwarzen Ameisen eine einzige rote Ameise befindet. Es ist natürlich leicht einzusehen, je größer der betrachtete Haufen wird, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, die eine rote Ameise zufällig, also mit verbundenen Augen, einmal zu greifen und ich habe sie. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese 3268 Prophetien zufällig erfüllt haben? Reicht als Vergleich, dass wir zum Beispiel eine Badewanne voll schwarzer Ameisen haben und irgendwo ist die eine und ich greife einmal rein und hab sie? Oder müsste die ganze Zionshalle voll mit Ameisen sein oder vielleicht die ganze Weltoberfläche mit 10 Meter Schicht? Oder muss man vielleicht sogar unser ganzes Universum füllen mit Ameisen, mit Schwarzen und irgendwo ist die Rote? Professor Dr. Werner Gitt hat dies berechnet und seine Antwort lautet: Nein, nicht ein Universum und nicht zwei, sondern die unvorstellbare Zahl von 10 hoch 896. Nicht Ameisen, sondern Universen voll mit Ameisen. Und irgendwo in einem dieser Universum ist die Rote. Und ich fliege mit Lichtgeschwindigkeit und ich mache tack und ich habe sie. So groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das zufällig ereignet hat. Liebe Freunde, wir dürfen wissen, etwas Genaueres, etwas Gewisseres als das prophetische Wort gibt es nicht. Was für ein Vorrecht, dass Gott uns dadurch sein absolut zuverlässiges Wort gibt und dass er uns dadurch Einblick und Verständnis für seine gewissen, festen, zukünftigen Pläne gibt. Der fünfte Punkt in unserem Text ist eigentlich eine Schlussfolgerung, weil Prophetie wichtig ist. Was müssen wir dann machen? Wir müssen sie beachten. Ganz einfach. Sie muss beachtet werden. Petrus sagt es so: So halten wir fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Darauf zu achten meint nun aber nicht, sich spekulativ mit immer neuen Erkenntnissen und Zeitpunkten zu beschäftigen, gewisse Konstellationen im Himmel und auf Erden, politisch und ich weiß nicht was. Und daraus nachher fixe Dinge abzuleiten. Das Internet ist ja voll von allen möglichen sogenannten Erkenntnissen. Nein, es meint auf natürliche, feine Art und Weise, wie damals, als Petrus das geschrieben hat. Ja, wie haben sie sich denn darauf geachtet? Ja, sie mussten zuhören, wenn gepredigt wurde. Sie mussten vielleicht austauschen, sie mussten mal nachfragen. Und wir heute haben so viele Möglichkeiten der Zusammenkünfte, in Gemeinde zu hören über biblische Prophetie. Wir haben eine Unmenge an guten Studienbüchern, unter anderem natürlich auch an unserem großartigen Büchertisch drüben. Prophetie muss beachtet werden, weil es nichts Zuverlässigeres gibt als sie. Darüber hinaus hat biblische Prophetie weitere besondere Eigenschaften. Petrus scheut sich hier nicht zu sagen, und das ist unser sechster Punkt, sie gibt Überblick. Er sagt, wir sollen festhalten am völlig gewissen prophetischen Wort. Ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht. Ein Licht. Den Wert des Lichtes können wir heute kaum mehr recht bemessen. Wir kommen nach Hause, wissen genau, da ist der Schalter und alles wird taghell. Jeder hat auf seinem Handy eine Hochleistungs-Taschenlampe und mit unseren LED-Matrix-Autoscheinwerfern leuchten wir taghell sogar dunkelste Landstraßen. Aber in der Zeit der ersten Christen war so eine Öllampe höchst geschätzt. Man musste sorgfältig und vorsichtig mit ihr umgehen. Und genauso sollen wir auch mit Prophetie umgehen. Ohne Licht, liebe Freunde, ist alles nur dunkel. Aber schon mit ein wenig Licht sind Unterschiede erkennbar. Deine Erkenntnis über biblische Prophetie mag vielleicht noch nicht so ausgereift sein. Und dennoch ist diese biblische Prophetie, die du verstanden hast, die du verinnerlicht hast, an die du dich hältst, sind, gibt Überblick. Es ist ein Licht. Das Licht, das durch klare Verkündigung des biblisch-prophetischen Wortes verbreitet wird, hilft den Kindern Gottes zu unterscheiden zwischen Wahrheit und Irrtum. Was passiert denn, wenn biblische Prophetie und die Wiederkunft Jesu nicht mehr verkündigt wird? Was fehlt? Sag nicht ich, sag nicht der Mitternachtsruf, das sagt Petrus, es fehlt das Licht. Wenn biblische Prophetie ein Licht ist und das nicht mehr verkündigt wird, dann fehlt Licht. Dann kann man noch so viele Aktivitäten und dergleichen tun, aber es fehlt Licht. Und ohne Licht kommt man leicht zu Fall. Petrus betont diese Wahrheit, dass wir das Licht der biblischen Prophetie benötigen, weil es uns vor auf uns zukommende Gefahren aufmerksam macht. Liebe Freunde, wenn hier alles stockdunkel wäre, was würde passieren, wenn ich hier einfach vorangehen würde? Es käme nicht gut. Ich würde hier furchtbar runterfallen und das eine oder andere vielleicht auch alles brechen. Es bewahrt. Das zeigt der Apostel auch im siebten Punkt. Prophetie ist wichtig. Sie erhält den Weg. Wir sollen darauf achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Nun, Nur an einem dunklen Ort ist ja Licht überhaupt erkennbar, oder? Wenn in einem Fußballstadion um die Mittagszeit alle Flutlichter angestellt werden, dann hat das praktisch keinen Einfluss, dass der Rasen, die Tore, alles zusammen sieht immer noch so aus wie vorhin. Es will hier also die Betonung auf etwas Besonderes legen. Licht, das an einem dunklen Ort ist. Erst durch das prophetische Wort werden in der dunklen Endzeit direkt auf uns zukommende Gefahren erkennbar. Ja, seit dem Sündenfall des ersten Menschenpaares ist diese Welt ein dunkler Ort. Und Jesaja spricht in Kapitel 9,1 vom Land des Todesschattens, dass man glaubt, dass kaum immer dunkler wird. Seht ihr, liebe Freunde, biblische Prophetie erhält unseren Weg durch die Endzeit, damit wir nicht zu Fall kommen. Und auch, damit wir nicht über die Irrlehre straucheln, die so manches so großartig verkündigen und die wie damals bei Petrus ihr Unwesen trieben. Hier in 2. Petrus Kapitel 3, einige Verse später, da heißt es: Dabei sollt ihr das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang an der Schöpfung gewesen ist. Ach, ihr mit eurer Entrückung, das ist, was hat doch schon der Wim Malgo vor 75 Jahren verkündet und wir sind immer noch hier. Na und? Wir sind 75 Jahre näher an diesem Ereignis. Näher als je zuvor. Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Sie bleibt bestehen. Was Gott verheißen, das bleibt bestehen, haben wir vorhin gesungen. Und wir haben es hier gesehen, wie zuverlässig das ist. Aber je mehr die Nacht voranrückt, desto mehr rückt der Morgen, der neue Tag heran. Ich möchte es einmal so sagen. Unser Tag, dein und mein Tag. Da gibt es Leute, die sagen, ach, lasst mich endlich in Ruhe mit eurer Endzeit und Antichrist, alles so gefährlich in der Endzeit, ich kann es nicht mehr hören. Nun, warum eigentlich? Warum? Was sagt Jesus über die Zeichen seiner Wiederkunft? Lukas Kapitel 21, Vers 28. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann rennt in den Supermarkt und kauft endlich Vorräte und dann versteckt euch. Nein, richtet euch auf. Erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Freut euch, freut euch. Ein Freund von mir, der sagt mir jeweils, wenn was Krasses wieder auf dieser Welt geschieht, Freddy, es geht vorwärts. Aber liebe Freunde, er hat recht. Der Tag naht. Wenn Jesus kommt und die Seinen zur Begegnung in der Luft entrückt, dann wird unvorstellbar Herrliches geschehen. Es bricht der Tag Jesu Christi an. Und von diesem herrlichen Ereignis spricht Petrus hier in unserem Textabschnitt. Das führt uns zum 8. Punkt. Biblische Prophetie ist wichtig, denn sie schenkt freudigen Ausblick. Wir sollen darauf achten, dass auf ein Licht, das einem dunklen Ort erscheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Ja, wer ist dieser Morgenstern? In Offenbarung 22, 16, dort heißt es, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Dieser geht auf in unseren Herzen, aber das ist doch ein wenig schwierig zu verstehen, zumindest auf den ersten Blick. Jesus wohnt doch seit meiner Wiedergeburt in meinem Herzen. Wie kann es dann sein, dass er aufgeht in unseren Herzen? Ihr erinnert euch, auf dem Berg der Verklärung, da war doch noch ein anderer mit dabei, oder? Der Johannes. Und der wusste auch um die Wiederkunft Jesu. Der hat ja dasselbe erlebt, dasselbe gesehen und gehört. Und dieser Johannes, er gibt uns eben eine Erklärung in 1. Johannes Brief, Kapitel 3, Vers 2. 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 2. Geliebte, einfach schön, wie wir angesprochen werden. Geliebte. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, auch er, Gewissheit. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Herrlich. Wir werden Jesus dahingehend gleich sein. Wir werden nicht Jesus sein. Wir werden dahingehend ihm gleich sein, dass wir ewig leben und ohne Veranlagung zur Sünde sein werden. Herrliche Gemeinschaft, einfach ohne einen sündigen Gedanken, ein sündiges Wort, ohne Sünde. Und wir werden ein Ewigkeitsleib haben, ewige Herrlichkeit, ewige Gemeinschaft bei Jesus, ohne Leid und ohne Geschrei und ohne Sünde und ohne Not. Im Psalm 30, Vers 6 heißt es, am Abend kehrt das Weinen ein. Ja, in manchem Haus, in manchen Beziehungen, in manchen Verhältnissen, da wird geweint am Abend. Aber es bleibt nicht dabei. Am Abend kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel. Ja, welcher Jubel? Das ist dieser Jubel, wenn Jesus Christus, der Morgenstern, in deinem Herzen aufgeht, wenn er wiederkommt und uns zu sich holt und wir verwandelt werden und wir bei ihm sein dürfen. Alle Zeit. Ist diese Freude nicht ein bisschen etwas übertrieben? Gut, Freddy, du bist ein halber Irländer, das wissen wir jetzt, ein bisschen emotional und so. Hört mal, was Petrus in seinem ersten Brief über diese Augenblick sagt. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 8 bis 9. Ihn liebt ihr, obgleich ihr nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn nicht seht. Über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Mit unaussprechlicher, herrlicher Freude werden wir uns einmal freuen, liebe Freunde. Das sind nicht meine Worte. Petrus sagt das. Herrlich. Ja, die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. Dein Tag, mein Tag. Wenn wir vom Glauben ins Schauen kommen. Und das führt mich zum 9. Punkt. Wir haben noch 2 in der verbleibenden Zeit. Der 9. Punkt heute Morgen, Prophetie ist wichtig, weil sie nicht von Menschen stammt. Innerhalb von diesem Textabschnitt sagt dann Petrus, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung, im Griechischen steht hier Prophetia, also eine Prophetie, durch menschlichen Willen hervorgebracht. Ist interessant, dieser Textabschnitt begann ja mit den klug ersonnenen Legenden und Fabeln der Menschen. Und hier im Vers 21 kommt er wieder darauf zurück. Wie wurde genau dieser Text bzw. dieser Vers in der Kirchengeschichte immer wieder missbraucht? Und zwar dahingehend, dass nur eine besondere Klasse von Geistlichen das Privileg habe, die Schrift auszulegen. Und alle anderen hätten keinen Zugang zu dieser Erkenntnis, und müssen sich deshalb nicht damit befassen, weil sie verstehen es ja gar nicht und sie sollen es am besten sein lassen und den Spezialisten, den besonders Gesegneten überlassen. Was für eine Lüge. John MacArthur hat schlicht und einfach mal festgehalten, als Auslegung zu diesem Vers: Das griechische Wort für Deutung vermittelt den Gedanken an ein Lösen. Das bedeutet, kein Teil der Bibel ist das Ergebnis von eigenem Freisetzen, von eigenem Loslösen von Wahrheit durch einen Menschen. Petrus geht es hier nicht um die Interpretation der Bibel, sondern vielmehr um den Ursprung der Schrift, aus welcher Quelle sie stammt. Die Prophetie kommt eben nicht aus den menschlichen Gefäßen, sondern immer von Gott. Und das bestätigt Petrus, diese Sichtweise, mit dem 10. und letzten Punkt heute Morgen. Prophetie ist wichtig, weil sie vom Heiligen Geist inspiriert ist. Er sagt, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Nebst der vermutlich bekanntesten Inspirationsstelle, 2. Timotheus 3, Vers 16, gehört diese Stelle hier im 2. Petrusbrief zu den wichtigsten zur Inspiration der Bibel. 2. Timotheus 3 zeigt die Natur der Inspiration, von Gott gehaucht, jedes Wort. 2. Petrus zeigt hier die Methode der Inspiration, nämlich vom Heiligen Geist getrieben. Getrieben hat nun aber überhaupt nichts mit einem tranceähnlichen Zustand zu tun, dass da einer am Pult ist und auf einmal fängt die Feder an zu schreiben. Nichts ist der Bibel ferner als solch einem tranceähnlichen Zustand. Das Wort getrieben, das hier erwähnt wird, das kommt auch nochmal in der Apostelgeschichte in Kapitel 27 vor, wo Paulus mit diesem Schiff unterwegs ist und durch den Wirbelwind hin und her getrieben wird. Und da heißt es im Vers 15, und da das Schiff mit fortgerissen wurde und den Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Ja, liebe Freunde, wenn wir dieses Bild vom Schiff vor Augen haben, wo getrieben wurde vom Wind, in welche Richtung auch immer. Die Menschen waren doch bei Bewusstsein. Paulus war doch bei Sinnen. Er war doch klar im Kopf und in seinem Verstand, in seinem Denken, in seinem Reden, in allem, was er war. Und so müssen wir das vorstellen. Diese Männer, die Gott in besonderer Weise gebraucht haben, sie waren sich selber. Sie waren heilig in dem Sinn, sie waren abgesonderte, besondere Werkzeuge, charakterlich und in ihrem ganzen Wesen eine geheiligte Person. Aber sie waren wie auf diesem Schiff, das dann eben von Gott in die von ihm gewünschte Richtung getrieben wurde. Hier sehen wir also eine vollkommene Ausgewogenheit zwischen göttlicher Initiative einerseits und der menschlichen Verantwortung andererseits. Gott benutzt in seiner Gnade Talente, Bildung und kulturellen Hintergrund einiger Männer und trieb sie dann eben in die von ihm gewünschte Richtung, dass Gottes Wort absolut im Urtext fehlerlos aufgeschrieben wurde, wie wir gesehen haben, völlig gewiss. Willst du voll Geistes werden? Ja, das wünschen wir doch alle, oder? Was gibt es da alles für Bücher und Kurse und Seminare? Liebe Freunde, hier in diesem Buch haben wir Heiliger Geist pur, 100%, alles vom Heiligen Geist erfüllt, geschrieben für dich und für mich. Und deshalb, willst du voll Heiligen Geistes werden, dann werde voll dieses Buches, dann hast du 100% Heiliger Geist. und damit verbunden natürlich voll mit dem prophetischen Wort. Das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, Epheser 5, 18 sagt das, hat dieselben Auswirkungen wie das Erfülltsein mit dem Wort Gottes. Kolosser 3, 17 beschreibt, das ist ein paralleles Konzept, denn bei beiden ist das Ereignis dasselbe. Ja, ich komme zum Schluss und habe noch eine Frage. Warum ist denn der Herr noch nicht gekommen? Warum ist er noch nicht gekommen? Ist doch alles so gewiss? Wird sich hundertprozentig erfüllen? Aber warum noch nicht jetzt? Seht ihr hier im 2. Petrusbrief, ein paar Verse später im Kapitel 3, Vers 9, gibt Petrus die Antwort. Er sagt, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie es etliche für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Ah, es ist noch Gnadenzeit. Noch ruft Gott, lasst euch versöhnen. Noch ist Gnadenzeit da, aber auch für uns, dass wir für unsere Liebsten, die den Herrn noch nicht kennen, beten, für unsere Angehörigen, für unsere Arbeitskollegen, Freunde, Nachbarn, ich weiß nicht was, dass wir für sie beten, dass sie die Gnadenzeit erkennen und ganze Sache mit Jesus machen, sich ihm hingeben. Denn diese Gnadenzeit läuft ab. Und dann kommt Gericht. Und seht ihr, das lesen wir gerade hier im nächsten Vers, wenn Petrus dann sagt, es wird aber, das große Aber, ja, heute ist Gnadenzeit, lass dich rufen, lass dich erretten, komm zu Jesus. Aber diese Gnadenzeit läuft ab. Und dann, es wird aber der Tag des Herrn, das heißt, der Gerichtstag kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Manche Ausleger sehen hier die Beschreibung einer atomaren Explosion. Nutzen wir die Zeit, liebe Freunde. Halten wir fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Seien wir bereit, wenn Jesus wiederkommt. Amen. Ich möchte noch beten. Treuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein herrliches, wunderbares Wort, für diese 10 Gründe, warum Prophetie so wichtig ist. Danke, Herr, dass deine Prophetie auf Fakten basiert, auf Augenzeugen, dass sie uns Sicherheit gibt, dass sie zuverlässig ist. Schenke uns allen, dass wir darauf achten. Danke, dass sie uns Überblick schenkt, dass sie uns den Weg erhält, dass sie freudigen Ausblick gibt, dass wir wissen dürfen, dass sie nicht vom Menschen, sondern eben vom Heiligen Geist kommt. Herr, lass uns solche sein, die mit dir rechnen, im Kleinen, im Geringen, mit der großen Hoffnung, du kommst bald wieder. Halt uns treu auf dem Weg dir nach. Wir danken dir dafür. Und Herr, sollte heute Morgen ein Mann oder eine Frau hier unter uns sein, die dich noch nicht kennt, die keine Gewissheit hat über die Zukunft, schenke es, dass sie oder er heute Morgen von ganzem Herzen sich gründlich bekehren, sich dir hinwenden und errettet werden für Zeit und Ewigkeit und einmal mit uns dir mit Freuden entgegengehen. Ich danke dir dafür. Amen.